Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Walleczek. Ich bin eure persönliche Ernährungstherapeutin und Ernährungserklärerin. Und heute haben wir ein Thema, wie alle Themen in letzter Zeit und in nächster Zeit, für das ihr wild abgestimmt habt. Und das war eines der häufigsten, glaube ich, auf der Liste. Und das war das Thema Bauchfett. Also nicht nur, was es ist, sondern vor allem natürlich, wie man es los wird. Und am Ende habe ich wieder ein Superfood für euch, und zwar passend zur Haferkur vor 2 Wochen oder wann das war, diesmal die Haferflocken. Bevor wir gleich loslegen, ich habe gesagt, ihr habt dafür abgestimmt für das Thema Bauchfett. Die Abstimmung, wenn du das noch nicht weißt und skandalöserweise noch nicht auf meiner Newsletterliste bist. Der Newsletter ist kostenlos. Ich gebe euch den Link in die Shownotes. Wenn ihr euch anmeldet, kriegt ihr 2 E-Mails pro Woche. Das eine ist der Newsletter. Da ist Links zu Artikeln und Rezepten, ist alles kostenlos. Und dann gibt es eine 2. E-Mail, quasi mit dem Hinweis zum Thema zur neuen Podcast-Folge als Erinnerung. Und da ist der Link drinnen zu der Abstimmung mit den Themen. Und alle Fragen, die ich von euch kriege, die baue ich dann nach und nach ein. Also es ändert sich auch ständig, dieser Fragebogen. Und dann könnt ihr alles anklicken, was euch interessiert, und die ganz weit oben sind, die besprechen wir dann. So einfach geht's. Und deswegen ist zwar eins der am meisten verlangten Themen das Thema Bauchfett, und zwar habe ich davor schon vor der Abstimmung Fragen dazu gekriegt. Und das möchte ich jetzt vorlesen. Die Kathi sagt, hallo, da du es immer wieder erwähnst, vielleicht kannst du mal eine Folge zu Bauchfett machen, wie das mit Insulin und so weiter zusammenhängt, wie man durch die Ernährung das Bauchfett reduzieren kann. Und sie sagt, bei mir hält sich das hartnäckig, obwohl ich insgesamt abgenommen habe. Und die Renate sagt, meine Frage bezieht sich aufs Bauchfett, ich bin 59 Jahre alt, sportlich und achte auf eine ausgewogene Ernährung. Trotzdem nehme ich am Bauch zu, das Gewicht auf der Waage bleibt jedoch gleich. Die eine hat abgenommen, der Bauch ist geblieben, und die andere hat mehr Bauch gekriegt, obwohl sich das Gewicht nicht geändert hat. Und die Karin wollte wissen, ich habe gelesen, dass die Entgiftung der Leber eine sehr wichtige Rolle beim Abnehmen spielt. Ist sie überlastet, dann lagert man vor allem Bauchfett ab. Ich habe im Zuge der Wechseljahre sehr viel Bauchfett zugenommen, also im Wesentlichen konzentriert sich das Fett wirklich um den Bauch und ist dort sehr hartnäckig. Und das kennen viele Frauen in meinem Alter. Und es ist auch bei mir so gewesen, dass ich mehr Bauchfett gekriegt habe in der Perimenopause und Menopause. Deswegen, Bauchfett ist ein Thema, nicht nur für uns Frauen über 40 oder 50, sondern überhaupt. Also, lasst uns über Bauchfett reden. Also, was heißt Bauchfett? Und wir reden immer vom viszeralen Fett. Und das viszerale Fett, habe ich schon öfters erklärt, aber das viszerale Fett ist das Fett, das wirklich um die Organe herum ist. Also wo um den Darm, um die Leber, um alle diese Organe in der Bauchhöhle drinnen, da lagert sich Fett an. Und das ist sehr, sehr entzündungsfördernd, sehr aktiv mit der Insulinresistenz und den Entzündungsparametern und solchen Sachen. Aber es gibt ja auch anderes Bauchfett, und viele Frauen, so wie ich, sagen, naja, das, was mir aufgefallen ist, ist das schwabbelige Bauchfett. Und das schwabbelige Bauchfett ist über der Bauchmuskulatur. Also viszerales Fett ist unter der Muskulatur. Und dann gibt's aber noch subkutan. Subkutan heißt unter der Haut. Unter Hautfett. Und das können wir überall am Körper haben, aber leider lästigerweise auch um die Taille herum. Und meistens heißt es, das viszerale Fett ist das Gefährliche, und das andere ist nur nicht hübsch, aber nicht gefährlich. Aber um die Taille herum spielt auch das eine Rolle. Und das heißt, auch dieser Menopausenschwabbelbauch, an den wir viele kriegen, auch der hat dann wirklich eine Auswirkung auf diese ganzen Parameter. Wie misst man, ob man Bauchfett hat? Ist ganz einfach, die Taille. Macht den Taillenumfang, nachdem wir wissen, es ist relativ egal, ob es das schwabbelige, also Unterhaut, aber über der Muskulatur Fett ist, oder das eigentlich definitionsgemäß viel gefährlichere viszerale um die Organe ist. Wenn deine Taille, vor allem bei Frauen, über 88 ist, aber eigentlich schon über 80 ist, dann ist das nicht ideal. Das misst man mit einem Maßband. Die genaueren Messmethoden wären eine Bioimpedanzanalyse. Das kann man machen lassen. Manchmal in Fitnesscentern gibt es, in Arztpraxen gibt es oft. Oder noch genauer wäre ein DEXA-Scan. Das ist eine ganz schwache Röntgenstrahlung. Frauen kennen das vielleicht von der Messung der Knochendichte. Da wird auch DEXA verwendet. Und das kann man eben auch ein anderes Protokoll dann machen, scheinbar. Und dann weiß man genau, wie viel Fett im Körper ist und wo es ist, ob es eben am Bauch, in der Bauchhöhle ist, subkutan oder an den Oberschenkeln. Wieso ist das jetzt gefährlich? Also wo ist das Problem, abgesehen davon, dass wir es nicht hübsch finden? Ja, ist es auch problematisch? Also es ist nicht egal, wo wir Fett anlagern, bis zu einer gewissen Menge. Also wenn wir wenig Fett haben und wir haben ein bisschen mehr Fett in der Leber oder um die Organe herum das viszerale Fett, dann ist das ein viel größeres Problem als die gleiche Menge Fett an den Oberschenkeln. Und das habe ich auch lang gelernt, ist, dass man sagt, ja, es ist nur das Fett unter der Muskulatur ist das Wesentliche, also das, nur das wirklich in dem Bauchraum. Aber das stimmt nicht. Um die Taille herum ist das subkutane Fett, also auch der schwabbelige Menobauch, ist praktisch genauso problematisch wie das unter der Muskulatur. Also um die Taille herum ist das Fett einfach nicht ideal. Und zwar deswegen, weil es Stresshormone erhöht. Also durch Stress wird es höher und dann das Ding an sich erhöht dann nochmal die Stresshormone. Es wird von Insulinresistenz ausgeführt, aber es erhöht die Insulinresistenz. Aber es erhöht auch Entzündung im Körper. Und wie wir wissen, wie ich schon ganz oft erklärt habe, Entzündung im Körper sorgt dafür, dass wir das Risiko für viele, viele Zivilisationskrankheiten steigt. Da gibt es eine eigene Folge darüber, falls ihr das wissen wollt. Also, was sind jetzt die Ursachen? Und wer es ein bisschen gehört hat, wird es vielleicht herausgehört haben. Die Ursachen, ich habe gesagt, Stress, also dieses Cortisol, unser wichtigstes Stresshormon, Insulin, Insulinresistenz. Und zusammengefasst ist Bauchfett ist immer Stress oder Insulin. Ja, das fasst eigentlich alles zusammen, was ihr da wissen müsst dazu. Cortisol ist eins unserer wichtigsten Stresshormone. Es ist nicht das einzige, aber es ist sehr leicht messbar und Cortisol hat eine Tageskurve. Es reagiert auch nicht so schnell wie zum Beispiel Adrenalin oder Noradrenalin. Cortisol sollte in der Früh hoch sein und dann tagsüber absinken. Und wir wissen, dass Menschen, die mehr Stress haben, lagern das Fett eher um den Bauch herum ab. Aber, und hier kommt das Problem dazu, die Zellen um den Bauch herum aktivieren dann inaktives Stresshormon nochmal mehr. Das heißt, nur weil du Bauchfett hast, hast du dann erhöhte Stresshormone. Und weil du erhöhte Stresshormone hast, machst du wieder mehr Bauchfett. Und das gleiche Spiel können wir jetzt auch noch mit Insulinresistenz machen. Wenn du vor allem Fett in der Leber zuerst einmal hast, dann entsteht Insulinresistenz, dann entsteht Bauchfett. Und weil du mehr insulinresistent bist, hast du mehr Bauchfett. Aber Bauchfett fördert jetzt wieder die Insulinresistenz. Und das dritte Spiel machen wir jetzt noch mit der Entzündung, ist nämlich genau das gleiche. Entzündung steigt im Körper, Bauchfett steigt, Bauchfett fördert Entzündung, Entzündung fördert Bauchfett. Und jetzt haben wir diesen dreifachen Teufelskreis, der sich immer wieder weiter befeuert und es wird immer mehr und mehr und mehr, ohne dass wir großartig viel geändert hätten. Und jetzt sagen viele Frauen, ja, aber warum wird es dann mit 40, 45, wenn meine Hormone sinken, warum wird es denn dann eigentlich schlimmer? Ja, also es muss ja mit den Hormonen zusammenhängen. Und jetzt ist es so, dass die Hormone sagen dem Körper, wo das Fett hinlagern soll, grundsätzlich. Also das ist das eine, wir wissen, eine weibliche Figur hat eher eine Taille und hat eher Hintern und Oberschenkel. Das ist ja keine männliche Fettverteilung, es ist eine weibliche Fettverteilung. Und wenn wir jetzt in die Perimenopause kommen, also die Jahre, bevor wir wirklich in die Menopause kommen, da beginnen die Hormone schon zu sinken, dann quasi ist weniger weibliches Signal da, wo das Fett abgelagert werden soll. Das heißt, der Körper neigt dazu, das sowieso eher um den Bauch herum abzulagern. Aber das ist der eine Teil und der findet auf jeden Fall statt. Ich finde den zweiten Teil fast noch wichtiger. Und das ist der, unser Östrogen, sehr vereinfacht ausgedrückt, beschützt uns vor den Wirkungen von quasi unser Blutzuckerchaos und von Stress. Das heißt, unsere Zellen reagieren nicht so stark auf diese Dinge, weil wir eben noch hohe Hormonwerte haben. Und wenn die dann zu sinken beginnen, quasi dann spüren wir die Auswirkungen von Stress und Insulinresistenz, die wir eh schon immer gemacht haben, stärker. Also wie ich das immer vielleicht ein bisschen vereinfacht sage, ist, deine Hormone haben dich bis jetzt davor geschützt, zu bemerken, welchen Schindluder du eigentlich mit deinem Körper betreibst und dass du eigentlich einen zu hohen Stresslevel hast und eigentlich beginnend Insulinresistenz ist und das eigentlich nicht gut läuft, aber dein Körper hat sich nicht spüren lassen, weil er dich ein bisschen beschützt hat. Und jetzt fällt diese Schutzfunktion weg und jetzt kriegen wir die Rechnung präsentiert und sagen, naja, bei dem Stress Bauchfett und bei der Insulinresistenz Bauchfett. Und je mehr Bauchfett, umso mehr Stress, umso mehr Insulinresistenz. Ja, also das ist dann dieser Teufelskreis. Und deswegen ist es, ja, ich glaube schon, die sinkenden Hormone führen dazu, dass wir eine andere Körperfettverteilung bekommen. Aber ich glaube, ein sehr großer Aspekt davon ist eben auch, dass wir eigentlich Dinge machen, die uns nicht so gut tun, die wir aber vielleicht bis jetzt ignoriert haben, weil wir nicht die Rechnung präsentiert gekriegt haben. So. Ein bisschen, ja. Insulinresistenz habe ich gesagt. Insulinresistenz bedeutet Folgendes. Also, wenn du etwas isst, nicht nur Kohlenhydrate, aber nehmen wir mal Kohlenhydrate und wir essen ein Stück Brot, da ist Stärke drinnen. Die Stärke wird im Körper in Zucker zerlegt, also in Glucose. dann steigt der Blutzucker. Glucose ist einfach die Art von Zucker, die im Blut herumschwimmt, und weil wir dann, wie, je nachdem, wie viel wir drin haben, nennen wir das den Blutzuckerspiegel. Ja? Stärke verdaut den Zucker, Zucker geht ins Blut, Blutzuckerspiegel. So. Und jetzt ist es aber so, dass der Zucker im Blut nutzt uns überhaupt nichts. Der schwimmt da nur herum und würde uns schaden. Also der Zucker kann Schaden anrichten, und deswegen wollen wir den so schnell wie möglich in die Zellen bringen, weil in der Zelle können wir daraus Energie machen. Im Blut machen wir keine Energie, in den Zellen machen wir Energie. Und deswegen versucht der Körper, das aufzunehmen, und die Muskeln können sich einfach rausfangen, wenn sie es brauchen. Aber wenn jetzt ein großer Schwall daherkommt, weil du eben gerade gefrühstückt hast und dein Körper aber gar nicht so viel braucht, wie du im Moment hast, dann muss der Überschuss irgendwo hin. Und da hat der Körper ein Signal, und das heißt Insulin. Das ist ein Hormon, das wird ausgeschüttet und sagt dem Körper, hey, es ist Zucker da, räumt es den weg. Schnell weg damit, weg damit, weg damit. Aber das andere ist auch, dass er sagt, wisst ihr was, wir müssen den Zucker jetzt wegpacken. Niemand verbrennt Fett. Ja, keiner verbrennt Fett, bis dieser Zucker nicht weg ist, weil im Blut darf der nicht bleiben. Und das heißt, wer viel Insulin hat, verbrennt wenig Fett in dem Moment. Das ist das erste Wichtige. Und das zweite ist, wenn du das jetzt viel machst und oft machst und immer riesige Insulinspitzen, es geht gar nicht so, klar, auch um die Blutzucker höher, weil das Insulin wollen wir, um das geht es uns hier, diese riesige Insulinspitzen hast, und der Körper wird immer quasi, die Zellen werden immer angebrüllt, sie sollen jetzt endlich diesen Zucker reinlassen, und es kommt immer, die Zellen sagen, ich bin knallvoll, ich weiß nicht, was du hier willst von mir. Ja, und irgendwann machen die la 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 la, ich höre nicht mehr zu, und das heißt, der Körper schüttet immer mehr Insulin aus, aber die Zellen reagieren nicht mehr drauf, und das ist dann eben die Insulinresistenz. Ja, aber du hast sehr viel Insulin ausgeschüttet, und Insulin heißt keine Fettverbrennung. Das heißt, wir verbrennen weniger Fett, der überschüssige Zucker wird in Fett umgewandelt, die Entzündung im Körper steigt und wir machen Bauchfett. Und das ist eben, wie das grundsätzlich alles zusammenhängt. Und einer der wichtigsten Signale ist, es ist nicht nur der Zucker, die Glucose, die, wenn sie zu oft zu hoch ist, ein Problem ist, sondern das Ganze wird sehr verstärkt von der Fructose. Und ich weiß, immer wenn ich das sage, dann sagen die Leute, Fructose ist es nicht, Fruchtzucker, es ist Obst schlecht. Im Obst, das ist nur so ein Wort, das wir verwenden. Ein sehr unglückliches Wort, wie ich finde. Also die Fructose heißt umgangssprachlich Fruchtzucker. Die Glucose heißt umgangssprachlich Traubenzucker. Der weiße Zucker, der normale Haushaltszucker, besteht genau zu 50% aus dem einen und dem anderen. Also eine Glucose, eine Fructose, also ein Traubenzucker und ein Fruchtzucker zusammen machen einen weißen Zucker. Der weiß oder braun ist, ist völlig wurscht. Mir geht es jetzt einmal um diesen Zweifachzucker, ja? Und das heißt, wenn wir Zucker essen, haben wir auch immer Fructose. Die Glucose lässt jetzt den Blutzucker ansteigen, aber die Fructose, die hat man lange nicht ernst genug genommen, die macht noch viel größere Probleme. Ich fand das ganz super, da hat einer, ein Autor, der viel drüber schreibt, nennt das, Fructose hat den gleichen Abbau, also Stoffwechselweg wie Alkohol. Er sagt, Fructose ist Alkohol ohne Schwips. Ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, was das bedeutet. Immer wenn wir viel Fructose essen, also viel normalen Zucker in Wahrheit, hat die Leber auch diese Fructose, die geht auch mit dem Alkohol um, die muss die Fructose abbauen. Und Fructose führt dazu, dass wir mehr Fettleber machen, und Fructose führt mehr zu Bauchfett und zu mehr Entzündung. Und das verschlimmert dann diese ganzen Sachen, die anderen. Okay, das ist also die Insulinresistenz und warum Fructose so ein Problem ist. Das heißt nicht, dass ihr nicht Obst essen sollt. Erstens, im Obst ist sowieso beides drinnen. Und wenn wir es im Ganzen essen, in der zellulären Matrix, wo wir es kauen müssen mit den Ballaststoffen und runterschlucken und so, dann ist es eine ganz andere Wirkung für den Körper als eben zugesetzter Zucker oder Fruchtsäfte, wo es isoliert vorkommt. Ja, oder Dinge eben, die so in Amerika werden zum Beispiel die ganzen so Sodas, also diese Colas und die ganzen Getränke, die werden mit High Fructose, also viel Fructose, High Fructose Corn Syrup, Mais-Sirup gesüßt. Und da ist besonders viel Fructose drinnen. Und diese Fructose ist eben keine Hilfe, es ist auch die Glucose in großen Mengen keine Hilfe, aber die Fructose ist etwas, was er dabei besonders beachten sollte. Und wenn wir dann eben älter werden und die Hormone sinken, dann haben wir erstens weniger das Signal, dass wir das Fett lieber am Hintern und den Oberschenkeln hätten. Das kommt dazu, unter Stress und die Insulinresistenz wirken sich sehr viel stärker aus. Okay, kann man das bekämpfen? Wie kann man das bekämpfen? Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, wenn nicht, dann sage ich es jetzt. Man kann eigentlich nicht gezielt an einer Stelle abnehmen. Oder man kann auch nicht zum Beispiel Bauchmuskeltraining machen, um Bauch abzunehmen, oder Armtraining zu machen, um Armfett zu verlieren. Ihr könnt die Gegend mit dem Training straffen, aber deswegen wird nicht an der Stelle mehr Fett verbrannt. Der Körper sucht sich aus, wo er das Fett hernimmt, grundsätzlich beim Abnehmen. Und viele Frauen kennen das leidige Thema. Sie werden schmal im Gesicht und der Busen schrumpft, aber die Oberarme und der Hintern bleiben ungefähr gleich, zumindest sehr lange. Und es ist einfach, weil der Körper das von alleine regelt, wo das macht. Die große Ausnahme dabei ist eben das Bauchfett. Das war die Kathi, die gesagt hat, sie hat abgenommen, aber nicht am Bauch. Oder die Renate, die sagt, sie hat nicht zugenommen, aber plötzlich hat sie mehr Bauchfett. Und was ich jetzt gerade gesagt habe, Bauchfett ist eben Stress und Insulin. Ja, also Stress und Zucker. Dann sieht man schon, das ist ein ganz anderes Ding. Ja, ein ganz anderes Tier als das normale subkutane Fett am Hintern. Und ab einer gewissen Menge reagieren die zwar ähnlich, aber es ist eben etwas, was wirklich anders funktioniert. Und deswegen kann man es auch anders ansteuern. Ja, für das subkutane Fett braucht man grundsätzlich ein Kaloriendefizit, dann wird es schon weniger. Das brauchen wir schon beim Bauchfett auch, aber viel, viel, viel wichtiger ist eben, die Ursachen zu bekämpfen. Und das ist erstens Stress und zweitens Insulin. Ja, genau, da hat sie eben gesagt, die Kathi, bei mir hat sich das hartnäckig gehalten, obwohl ich insgesamt abgenommen habe. Oder die Renate sagt, trotzdem nehme ich am Bauch zu, das Gewicht der Waage bleibt jedoch gleich. Und sie hat mir auch dazu geschrieben, was sie wiegt und wie groß sie ist. Also sie ist 1,66 groß und wiegt 53 Kilo. Und es ist sehr, sehr, sehr schlank für ihre. Das ist ein BMI von 19,2. Die ist ganz hart an der Grenze zu Untergewicht. Ja. Und das ist ein schönes Beispiel für, was wir nennen, Tofi, thin outside, fat inside. Ein bisschen brutal. Aber es sind Menschen, wo du sagst, man sieht's oft gar nicht. Die sind eigentlich sehr schlank. Aber eigentlich hat sie das Fett dort, wo es nicht sein sollte, und es kann ein gesundheitliches Problem sein. Wenn es vor allem eben um den Bauch herum ist, in der Bauchhöhle, aber eben auch subkutan, einfach quasi einfach um die Taille herum. Ja, theoretisch Kaloriendefizit, aber hier viel wichtiger, Blutzucker stabilisieren, zu schauen, dass man eben, das ist das, was wir machen im Faustformel 3S-Kurs, wenn wir in der Stufe 1 dafür sorgen, dass der Heißhunger, dass wir den vermeiden und vorgebeugt wird. Das hat mit Frühstück zu tun, ausreichend Eiweiß, zu schauen eben, dass eben diese Insulinspitzen nicht zu groß werden, dass wir die richtigen Abstände zwischen den Mahlzeiten haben, es individuell ein bisschen verschieben, haben wir auch gerade vor kurzem drüber geredet. Natürlich Zucker, zugesetzter Zucker, Fructose, Alkohol, das ist nicht hilfreich. Da gibt's bei uns immer 80-20. 80-20 heißt, hin und wieder darf man alles. Aber das ist eben nicht täglich dazugehört, nicht regelmäßig, weil das eben der ganzen Bauchfettsache nicht hilft, auch wenn die Kalorien wenig wären. Ja, das befeuert einfach diesen Teufelskreis. Und dann kommen wir zu Stress ist wahnsinnig wichtig und Schlaf ist wahnsinnig wichtig. Und natürlich Entzündung. Die Folge zur entzündungshemmenden Ernährung hatten wir gerade. Schaut euch die an, wenn ihr wollt. Oder hört euch die an, wenn ihr wollt. Im Grunde läuft es drauf raus, was wir eben im Faustformelsystem machen. Ja, ist eben regelmäßig, hab genug Eiweiß dabei, schau, dass du eben entzündungshemmende Nahrungsmittel isst, also Obst und Gemüse und eben Omega-3-Fette und solche Sachen. Schlaf und Stress ist jetzt nicht direkt ein Ernährungsthema, aber das sind schon sehr wichtige Themen, die wir ernster nehmen sollen. Ich sage immer, Schlaf ist nicht verhandelbar. Du kannst nicht Schlaf mit etwas anderem ersetzen. Du kannst nicht sagen, ja, ich schlafe weniger, aber ich esse mehr Salat oder ich atme mehr ein oder ich trinke mehr Wasser. Es ist so wie Wasser trinken kannst du auch nicht mit etwas anderem ersetzen. Schlaf ist nicht verhandelbar. Ich habe übrigens gerade eine Frage gekriegt, ob ich mal über Schlaf reden kann. Also wenn es euch interessiert, machen wir mal eine Folge dazu. Schreibt mir das in die Kommentare. Dann machen wir das sehr gerne. Stress ist, finde ich, ein sehr schwieriges Thema, weil wir alle irgendwie Stress haben und manche Sachen kann man nicht, zumindest nicht leicht oder kurzfristig ändern. Aber wie du dich ernährst, kann entweder zusätzlichen Stress für den Körper bedeuten oder dafür sorgen, dass dein Körper besser mit Stress umgeht. Ja, da gehört auch die Entzündung dazu. Und eben, da kann man sehr, sehr viel machen, ohne dass man groß sein Leben ändern muss. Und trotzdem ist der Stress auf den Körper weniger. Und da habe ich mal einen Kurs gemacht, der heißt Essen gegen Stress. Den gibt es im Moment nicht getrennt zu kaufen. Aber wenn du Faustformel 3S hast oder dir besorgst, dann ist es als Bonus dabei. Weil es nicht direkt mit dem Abnehmen zusammenhängt, aber eben so ein wichtiges Thema ist, deswegen habe ich das allen dazugegeben. Da gehen wir einiges, reden wir auch über Schlaf. Da reden wir eben drüber, wie man den Körper unterstützen kann, dass er mit Stress besser umgeht, ohne dass man deswegen Job, Ehemann und Schäfe ändern muss oder die Kinder aussetzen muss. Ja, manche Sachen sind einfach Teil des Lebens, aber den Körper zu unterstützen, dass er damit besser umgeht, kann sehr hilfreich sein. Die Kattel, das ist nicht die Kathi, ist eine andere, wollte dann wissen, kann man an irgendwelchen Körpersymptomen erkennen, ob man einen zu hohen Stresslevel hat und somit Bauchfett und Schlaf negativ beeinflusst? Das wäre sehr interessant. Und ja, du könntest wahrscheinlich Cortisol messen und so, aber heutzutage muss ich sagen, also ich habe dieses Ding, da gibt es verschiedene Messmethoden, da gibt es ja auch diese Ringe und so. Und ich habe eigentlich immer geglaubt, dass ich ein ganz gutes Gefühl dafür habe, wann ich gestresst bin und wann es mir zu viel ist. Und ich wurde eines Besseren belehrt, weil ich bin dann draufgekommen, da war so eine Phase, wo ich denke mir, oh, ich bin immer so erschöpft. Und bin draufgekommen, dass ich es erst viel zu spät erkannt habe, wenn ich quasi unter Anführungszeichen, drüber war. Und dann habe ich mir dieses Ding umgeschnallt und ich liebe es, dass es in dem Fall jetzt keinen Bildschirm hat, weil ich kann jetzt nicht permanent meinen Puls und alles mittracken. Also für das es super ist, ich finde es für Fitness gar nicht so toll, muss ich sagen, aber es ist ganz toll für, wie erholt bist du, wie gestresst bist du am Limit, sollst du noch Sport, also kannst du dir erlauben, noch mehr Sport zu machen, war das zu viel? Und da herauszufinden, was für mich gut funktioniert und was mir echt nicht gut tut, war für mich sehr hilfreich. Also da gibt's verschiedenste und ich möchte jetzt gar keine Werbung für ein bestimmtes machen, weil es einfach, manche Leute haben andere Vorlieben, aber gerade die jetzt, da geht es nicht um Puls und VO2 Max oder so, sondern da geht's um Erholung und Herzfrequenzvariabilität und Schlafdauer und solche Dinge. Und dafür finde ich das echt cool, weil es mich immer wieder so ein bisschen daran erinnert und mich jetzt früher wahrnehmen lässt, wann es für mich zu viel ist und wann ich eben oder was einen großen Unterschied macht. Und ich weiß einfach zum Beispiel, für mich Sport nach 18 Uhr geht nicht. Ja, es treibt mir den Stress so rauf, dass ich danach einfach furchtbar schlafe. Das habe ich selber gespürt, aber das hat es mir nochmal bewiesen. Oder wie wichtig eben Schlaf zu einer gewissen Zeit ist oder solche Dinge. Oder wenn ich Vorträge halte und eigentlich keine Zeit für Sport hatte und ich mache den Vortrag und danach sagt er mir, super Intervalltraining heute, du hast dich gut ausgepowert. Denke ich mir, nein, ich bin da gestanden und habe gequatscht. Und da sieht man mal, dass dann auch für der Körper dieses Ding nimmt es so wahr, als wäre ich jetzt gerade, hätte ich Intervalltraining gemacht. Und da weiß ich dann eben für mich, wie ich die Erholung und solche Sachen einteile. Also das kann ich empfehlen, hat mir sehr geholfen. Theoretisch könnte man wahrscheinlich Cortisol und solche Sachen messen. Kommen wir zu der anderen Frage zurück von der Karin. Also die Karin sagt, ich habe gelesen, dass die Entgiftung der Leber eine sehr wichtige Rolle beim Abnehmen spielt. Ist sie überlastet, dann lagert man vor allem Bauchfett ab. Ich habe im Zuge der Wechseljahre sehr viel Bauchfett zugenommen, ist das dort sehr hartnäckig. Und es ging dann weiter mit, ich habe gelesen, dass in der Früh ein lauwarmer Zitronensaft, 1,5 Liter Wasser mit 1,5 Zitronen auf nüchternen Magen die Leber unterstützen soll. Danach 1,5 Liter Selleriesaft, dazu sage ich jetzt nichts, und danach Frühstück. Aber weiters habe ich gelesen, dass man insbesondere beim Frühstück und am Vormittag das fettreiche Lebensmittel, also auch Milchprodukte, weglassen sollte, weil es ebenfalls die Entgiftung der Leber behindert. Was sagst du dazu? Und dann wolltest du noch wissen, Nahrungsergänzungsmittel wie Artischocke, Mariendistel oder Löwenzahn, wie gut das für die Leber ist. Also, ich habe vorher gesagt, die Fructose ist für die Leber wie ein Alkohol, nur ohne den lustigen Schwips. Und das ist auch das, was, wenn man redet von der nicht-alkoholischen Fettleber, das Wort musste erfunden worden, weil da haben Leute, die keine Alkoholiker waren, hatten eine Fettleber und kein Mensch konnte sich's erklären. Und haben gesagt, das ist eine nicht-alkoholische Fettleber. Heißt heute anders, aber es ist schon so, dass eben Zucker und vor allem Fructose unsere Leber belastet. Ja, aber was man dazu wissen muss, ist, die Leber hat unglaublich viele Funktionen. Über 750 verschiedene Funktionen hat die. Also Alkohol zu entgiften oder überhaupt die Entgiftung ist nur eins davon. Ja, den Blutzucker zu stabilisieren, Proteine umzubauen, viele, viele Dinge. Hormone zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die macht ganz viel. Und jetzt ist es so, dass Entgiftung findet immer statt in unserem Körper, sonst wären wir nicht am Leben. Aber man kann schon gewisse Dinge essen, um die Entgiftungsprozesse zu unterstützen. Und das finde ich eine gute Idee. Ja, ist immer gut, Dinge das zu unterstützen. Ihr werdet gleich sehen, es läuft auf esst mehr Gemüse und solche Sachen raus. Aber die Frage ist, ist es jetzt beim Bauchfett wesentlich? Ist Bauchfett ein Entgiftungsproblem? Und die Antwort ist jein. Eher nein, aber ein bisschen ja. Also, ich habe eine Studie gefunden, da hat man Menschen mit Bauchfett Mariendistel, das ist eben etwas, was die Leberentgiftung unterstützt, gegeben. Und dann hat die ein bisschen geholfen. Dazu muss man verstehen, wie Leberentgiftung, also wie die Entgiftung in der Leber funktioniert. Da gibt es grundsätzlich die Phase 1 und die Phase 2. Und nicht alle Stoffe müssen durch beides durch, aber viele Dinge, die dann über die Galle rausgehen, müssen durch beide Phasen durch. Und in der Phase 1 werden sie aktiviert. Und Achtung, und danach sind sie viel, 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 viel giftiger und schädlicher, bevor sie in der Phase 2 verpackt werden mit Aminosäuren. Und dann werden sie über die Gallenflüssigkeit runtergeschickt in die Gallenblase. Und jetzt sagen die, wenn das nicht richtig zusammen funktioniert und eben quasi dazwischen ein bisschen stecken bleibt, dann könnte dazwischen oxidativer Stress entstehen und das fördert Entzündung und diese Entzündung könnte Bauchfett machen. Und deswegen, wenn man diesen Prozess ein bisschen unterstützt, kann das helfen. Und die Studie hat gezeigt, es hilft auch ein bisschen. Ich habe vorher gesagt, Stress und Insulin. Auch das ist eine Form von oxidativem Stress, ist auch Stress für den Körper so gesehen. Das ist aber nicht die Hauptursache von eurem Bauchfett. Ja, Bauchfett kommt von Blutzuckersteuerung, zu viel Insulin, zu viel Stress, zu wenig Schlaf, solche Dinge, zu viel entzündungsfördernde Lebensmittel und nicht, weil die Entgiftung noch ein bisschen unterstützt gehörte. Aber sie schadet nicht, schadet nie. Ja? Dann gibt es die Theorie, dass wir einfach, und das ist ja eine der wichtigen Theorien, woher Übergewicht weltweit heutzutage kommt, dass es Stoffe gibt in unserer Umgebung, wie zum Beispiel die Weichmacher in Plastik, die unsere Signale im Körper, die Hormone so verändern, dass wir darauf beginnen, eben mehr Entzündung zu haben und mehr Fett zu speichern und mehr Hunger und Entzündung im Gehirn und all diese Sachen. Das sind sogenannte Obesogene. Und die werden halt gern auch im Fett gespeichert, wo sie dann ihren Schaden anrichten. Und wenn wir eben die Entgiftung unterstützen, dann würden wir dem Körper helfen, die schneller auszuscheiden. Ja, also von dem her spricht was dafür, dass man sagt, gut, Entgiftung zu unterstützen kann hilfreich sein. Ich bin immer dafür, die Entgiftung zu unterstützen. Das ist ganz sicher nicht die Hauptursache für euer Bauchfett. Ja, es ist vielleicht ein weiterer Faktor und warum nicht, aber okay. Dazu muss man aber was wissen. Also, ihr habt Phase 1, Phase 2 verpackt, geht in die Galle. So, jetzt hat die Dame gesagt, oder also die Karin hat gesagt, sie hat das gelesen, in der Früh Zitronensaft, der Zitronensaft macht bei der Entgiftung nichts. Ja, Zitronensaft liefert Vitamin C, wird bei der Entgiftung gebraucht, in vielen anderen Sachen auch. Okay, aber sonst macht er genau gar nichts. Selleriesaft hilft jetzt hier auch nicht. Der wichtige Teil kommt jetzt. Beim Frühstück und am Vormittag sollte man fettreiche Lebensmittel, also auch Milchprodukte, alle weglassen, weil das die Entgiftung der Leber behindert. Phase 1, Phase 2 wird verpackt, geht mit der Galle raus, sitzt jetzt in der Gallenblase und wartet und wartet. Weil wann entleert sich die Gallenblase des Menschen? Wenn wir genug Fett essen. Mindestens 11 bis 15 Gramm müsst ihr gegessen haben, dann kommt es zu einer ordentlichen Entleerung der Gallenblase. Wir haben die ganze Nacht gefastet, ja, weil man isst in der Nacht nichts. Dann kommt das Breakfast, das Fastenbrechen in der Früh. Und jetzt kommt bei dir was? Kein Fett. Und damit sitzt die Gallenblase herum und sagt, ich kann meine Giftstoffe nicht loswerden. Ich sitze hier mit meinen Giftstoffen, mit den verpackten. Ich würde sie so gerne in den Darm schicken, aber ich kann nicht. Und deswegen ist es genau das Gegenteil von dem, was wir machen wollten. Ich will, dass ihr mindestens 15 Gramm Fett im Frühstück habt. Ihr müsst es nicht auf speziell viel Fett achten. Jedes normale Frühstück enthält Länge mal Breite genug Fett dafür. Es geht nur um die, die jetzt eben bewusst darauf achten oder zum Beispiel nur Skier und Haferflocken und Obst essen. Skier ist toll, enthält wahnsinnig wenig Fett. Und da kommt ihr nicht auf bei den Mengen, die ihr esst, vielleicht nicht auf die 15 Gramm, 14, 15 Gramm oder Hüttenkäse. Ja? Also da gibt es eben ein paar Lebensmittel, die vor allem Frauen essen, die so auf Diät sind, wo sie dann vielleicht in der Früh nicht drauf kommen und dann entleert sich die nicht. Entgiftung zu unterstützen ist eine nette Idee, nicht mit der Methode, die sie dir da gesagt haben. So, für mich wäre es trotzdem wichtig, wie gesagt, die Entgiftung zu unterstützen. Ich habe mal einen ganzen Kurs dazu gemacht, den gibt's leider nicht mehr. Vielleicht mache ich mal wieder einen neuen, die Detox Days. Da reden wir genau darüber, mit welchen Lebensmitteln das macht. Es läuft wie immer drauf raus, dass wir genug Gemüse und Vollkorn und Nüsse und Samen und Omega-3 essen. Brokkoli ist das super, grünes Blattgemüse, Kohlgemüse sind super. Ja, Dinge mit Vitamin C wie Zitrone ist super, aber auch Kiwi und Paprika und Erdbeeren. Das ist jetzt nichts, wo, wenn ihr euch nach der Faustformel ernährt und mehr Vollkorn und solche Sachen esst, dann habt ihr das automatisch dabei und unterstützt es auch, weil ihr auch noch Entzündung reduziert, weil ihr auch noch Insulin verbessert und die Insulinresistenz. Und wenn ihr dann auch noch auf euren Stress achtet und darauf achtet, dass ihr genug schlaft und früh genug schlafen geht, dann ist das der bessere Weg, als sich nur auf die Leberentgiftung zu setzen, finde ich, um Bauchfett zu reduzieren. Okay, ich habe vorher gesagt, das Essen gegen Stress-Programm ist als Bonus dabei bei Faustformel 3S. Faustformel 3S verlinke ich euch in den Shownotes. Was uns zum Superfood der Woche bringt, und es passt, finde ich, eh ganz gut, auch ein bisschen in die Entgiftung rein, und das sind Haferflocken. Warum ich sie extra reingenommen habe, ist, weil man, also einerseits gibt es diese Haferkur, aber dann auf der anderen Seite liest man dann diese Angstmache im Internet, dass Haferflocken also so schädlich sind, das ist unglaublich. Weil sie erhöhen den Blutzucker zu stark. Erstens mal tun sie es nicht zu stark und ich weiß nicht, ich glaube, das kommt wieder aus Amerika, wo sie so Oatmeal verwenden, das so extrem hochverarbeitet ist und nicht, wir reden nicht von Haferflocken. Die Haferflocken, die man bei uns kauft, sind alle immer Vollkorn. Ihr habt automatisch Vollkorn gegessen. Und die sind eben gerade Haferflocken im Vergleich zu anderen Getreiden, lassen den Blutzucker langsamer ansteigen und erhöhen eben, verlangsamen eben, wie die Nährstoffe im Körper ankommen. Die haben eine geringere Insulinantwort. Geringere Insulinantwort ist gut. Haben wir gerade gesagt, wollen wir reduzieren. Also vor allem, wenn man sie noch mit Eiweiß kombiniert, was man meistens macht, weil man eben Haferflocken mit Milch oder mit Joghurt oder solchen Sachen isst. Also es stimmt einfach überhaupt nicht, dass sie den Blutzucker zu stark anheben. Vielleicht im Vergleich zu einer ketogenen Ernährung, die keine Kohlenhydrate essen, aber sonst ist es von all diesen Kohlenhydraten, die man kennt, eins der besten. Dann hört man, dass es Glyphosat enthält. Glyphosat ist dieses Spritzmittel, das so schädlich ist. Erstens glaube ich, dass es in Europa bis jetzt verboten ist, aber vielleicht wieder zugelassen wird, da war irgendwas. Ja, das kann in konventionellen Produkten vorkommen. Das stimmt aber für alle Getreide, nicht nur für Haferflocken. Und dann kauf halt Bio. Dann hast du das Problem schon gelöst, weil da ist es ganz sicher nicht da. Diese Tests ergeben immer, dass es alles safe ist und dass da nichts drinnen ist und gerade Bio. Ich weiß nicht, woher das kommt und warum es behauptet. Ich vermute mal, es ist wieder so ein Übersetzungsfehler aus Amerika. Die Leute hören irgendwas von amerikanischen Content-Providern und dann übernehmen sie es einfach und haben nie nachgeforscht, woher die das haben. Und dort sind die Lebensmittel schon anders als bei uns. Dann hört man von Phytinsäure. Phytinsäure ist ein sogenannter Antinährstoff. Das Wort Antinährstoff können wir auch gerne mal drüber reden, wenn es euch interessiert. Schreibt mir das in die Kommentare. Antinährstoffe sind Stoffe, die, wenn man sie isst, den Körper daran hindern, gewisse Nährstoffe aufzunehmen. Also sie blockieren die Aufnahme oder die Bioverfügbarkeit von Nährstoffen. Und Phytinsäure ist eine davon. Man kann sich das so vorstellen, der Weizen will ja nicht, dass das Weizenkorn verdaut wird. Der hätte gerne, dass der Vogel, der Mensch, das Tier runterschluckt und dann mit dem Kot irgendwo, also mit dem Mist irgendwo anders ablegt, sodass man dann daraus eine neue Weizenpflanze wachsen kann. Und deswegen ist es im Interesse der Weizenpflanze, das Ding schwer verdaulich zu machen. Und das machen sie mit Antinährstoffen und Phytinsäure ist eins davon. Und ja, das ist auch im Hafer drin, aber dort ist besonders wenig drinnen. So viel zum Thema, Hafer ist so schlecht. Ja, wie gesagt, Hafer ist so schlecht im Vergleich zu Nicht-Getreide, aber im Vergleich zu anderen Getreide viele, viele Vorteile. Ich komme gleich noch dazu. Die Phytinsäure, wie wir sie essen, also wie wir die Haferflocken zubereiten, damit können wir dafür sorgen, dass die Phytinsäure abgebaut wird. Und die Menge an Phytinsäure, selbst wenn ihr nichts macht und genauso esst, wie ihr sie halt immer esst, das ist bei einer normalen Mischkost überhaupt kein Problem. Also das ist kein Riesending. Man kann die Aufnahme von gewissen Dingen einfach verbessern, wenn man sie reduziert. Kommen wir gleich. Also Haferflocken haben für ein Getreide, da muss ich jetzt einmal sagen, für ein Getreide, relativ viel Protein, nämlich 11-13%. Das macht es noch immer nicht vollständig. Das ist noch immer kein vollständiges Protein, aber es ist eine Menge, die dazu zählt, wenn ihr andere Sachen auch noch esst. Also gar nicht so schlecht. Es hat viel Magnesium, Zink, Mangan, Phosphor, solche Dinge. Und ganz wichtiges Spezielle an Haferflocken sind die sogenannten Beta-Glucane. Und die helfen uns, ich habe ja vorher bei der Entgiftung gesagt, dass die Giftstoffe, also auch Gallensäuren, werden in der Leber hergestellt und Gallensäure werden aus Cholesterin gemacht. Die gehen über die Galle raus, gehen in den Darm, helfen uns jetzt die Sachen zu verdauen. Aber der Körper ist gut im Recyceln und sagt, ich kann mir das nicht leisten, jedes Mal so viel Zeug wegzuschmeißen, nur damit wir das ein bisschen Fett verdaut haben. Und deswegen am Ende des Darms, du das wiederholt sich das wieder zurück, das Cholesterin. Damit kann er dann wieder neue Dinge basteln. Aber Beta-Glucane binden uns jetzt das Cholesterin im Darm und damit kann es nicht mehr recycelt werden und das Cholesterin verlässt den Körper und damit sinkt unser Gesamtcholesterinspiegel, aber vor allem LDL, also das schlechte unter Anführungszeichen Cholesterin und Haferflocken helfen auch Entzündung zu senken. Immer ein wichtiges Thema, vor allem bei Bauchfett. Also ich kann gar nicht genug gute Dinge über Haferflocken sagen und lasst euch bitte nicht schlecht reden von irgendwelchen Internetleuten, die irgendwas übernommen haben und nicht wissen, wo ich nicht weiß, woher sie die Info haben, weil sie einfach nicht stimmt. Gut, das habe ich gesagt, eben man kann was machen, um sie noch zu verbessern. Erstens einmal Achtung vor fertigen Porridge-Mischungen, da ist oft einfach viel Zucker drin, beziehungsweise sind sie eventuell, ich kenne die, als ich in Amerika gelebt habe, da hatten wir so Porridge-Mischungen, die hat man in die Mikrowelle getan. Und es ist so ganz weich und so ganz cremig und es hat mit dem, was wir eine Haferflocken oder einen Haferbrei nennen, wenig zu tun. Und ich glaube, daher kommt dieses Ding, dass wir eben, dass die den Blutzucker stark ansteigen lassen, weil das ist eben keine Flocke und nicht Vollkorn, sondern ich weiß nicht was. Und diese Fertigmischungen haben oft viel Zucker drinnen, auch in verschiedensten Formen, sodass man nicht so oft sieht. Aber also davor will ich ein bisschen warnen. Aber gut, zurück zu unserer Phytinsäure, also dem Antinährstoff. Es ist so, für den normalen Menschen ist es überhaupt kein Problem. Aber die Phytinsäure quasi sorgt dafür, dass ihr zum Beispiel Eisen nicht so gut aufnimmt. Und wenn ihr jetzt was esst und ihr habt einen niedrigen Eisenspiegel und ihr wollt das Eisen aus der Mahlzeit aufnehmen, dann ist es jetzt nicht wahnsinnig hilfreich, wenn viel Phytinsäure da ist. Und deswegen wollen wir die reduzieren. Und dazu muss man die Haferflocken einweichen. Aber Achtung, 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 nur in Wasser einweichen ist nicht genug. Also wenn ihr so Overnight Oats macht und es jetzt nur mit Wasser eingeweicht, dann ist es zu wenig. Was ihr braucht, ist ein saures Milieu. Da reicht ein bisschen Zitronensaft. Noch besser ist es, wenn ihr was reintut, was es fermentiert. Also ein Löffel Joghurt, ein Löffel Skier, irgendwas, was ihr schon, oder Kefir, was immer ihr habt. Das rührt ihr rein. Das macht es erstens ein bisschen sauer. Aber die Bakterien da drinnen finden jetzt die Dinge in der Haferflocke mega und bauen euch jetzt die Phytinsäure ab, ernähren sich davon und machen das ganze Ding sehr viel wertvoller. Also wenn ihr das machen wollt, wie gesagt, es ist kein Muss, das ist auch okay ohne, aber es wird nochmal ein bisschen besser und ihr wollt euch das einweichen für den nächsten Tag in der Früh, eure Overnight Oats oder wie auch immer, dann gebt beim Einweichen nicht nur Milch oder Sojamilch oder Wasser rein, sondern auch ein, zwei Löffel Joghurt, Kefir, Skier, irgendwas in der Richtung und das macht das Ganze noch besser. So, ich hoffe, wir haben jetzt alles aufgeklärt, was aufzuklären war. Und wie man Bauchfett reduziert, wisst ihr jetzt hoffentlich auch. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, kommentiert mir auf YouTube, auf Spotify, schickt mir eine E-Mail an podcast@fastformel.com und lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal, leitet das sehr gerne weiter an andere, die das interessieren könnte und meldet euch unbedingt für den Newsletter an. Dann kriegt ihr nicht nur tolle Tipps, kostenlose, sondern ihr könnt auch mit abstimmen, worüber ich hier das nächste Mal quatsche. Bis zum nächsten Mal, Baba!